Die Radio Wissen. Update.
Unfreundliche Gesten, absolut kontraproduktiv und abgedroschen. So lauten die Reaktionen aus Russland auf die neuen Sanktionen des Westens. Die Präsidentin des Russischen Föderationsrats hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. Offiziell hieß es aus Russland bis jetzt immer, dass die Sanktionen dem Land nichts ausmachen. Es gibt aber auch andere Stimmen. Die Folgen der Sanktionen sind ein Thema in unserem Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Nach den USA hat auch die EU ernst gemacht und ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Seit heute ist klar, wer genau betroffen ist. Die EU verhängt Einreiseverbote und Kontosperrungen gegen 15 Politiker, Regierungsangehörige und Militärs wegen deren Rolle in der Ukraine-Krise. Unser Korrespondent Martin Bohne berichtet.
Der prominenteste russische Politiker auf der neuen EU-Liste ist Vize-Regierungschef Dmitri Korsak. Er folgt damit seinem Amtskollegen Rogosin, der bereits im März mit Sanktionen belegt wurde. Mit dem Chef des Generalstabs und des Militärgeheimdienstes zielt die EU nun auch auf die oberste Ebene der russischen Armee. Erstmals geht die EU auch gegen Rebellenführer in der Ostukraine vor. Darunter der Leiter der Republik Donetsk, Igor Strelkov, sowie zwei Anführer der Luganskier Garde. Nicht auf der Liste findet sich allerdings der selbsternannte Bürgermeister von Slawjansk. Und das, obwohl Wjatscheslaw Ponomarjow die Gefangennahme und Erniedrigende zur Schaustellung der OSZE-Militärbeobachter zu verantworten hat. Insgesamt stehen nunmehr 48 Personen im Zusammenhang mit der Annexion der Krim und der Gewalt in der Ostukraine auf der schwarzen Liste der EU.
Der selbsternannte Bürgermeister von Slawjansk hat angekündigt, dass er die westlichen Militärbeobachter erst wieder freilässt, wenn die EU ihre Sanktionen gegen Russland zurücknimmt. Auch Russland ist verärgert über die Sanktionen. Bis jetzt hat die Regierung immer gesagt, dass die Maßnahmen das Land nicht treffen würden. Der Staatskonzern Gazprom sieht das aber offenbar anders. Ihn machen die Androhungen weiterer Strafen nervös. Aus dem Management heißt es, dass die Sanktionen den Aktienkurs drücken und durch die Krise die Gasexporte einbrechen könnten. Dabei ist der Gewinn des Unternehmens wegen des schwachen Rubels letztes Jahr ohnehin schon um 7% gefallen. Eigentlich hat es heute Morgen noch so ausgesehen, als ob sich die Lage im Osten der Ukraine entspannen würde. Der russische Verteidigungsminister hatte angekündigt, dass die Truppen an der Grenze zur Ukraine in die Kasernen zurückbeordert worden seien. Angeblich, weil die ukrainische Regierung ihren Einsatz gegen die Separatisten gestoppt hätte. Der unabhängige russische Militärexperte Alexander Golz zweifelt daran.
Bislang gab es noch keinen Kommentar von der ukrainischen Seite. Dass die ukrainischen Truppen ihren Antiterroreinsatz gestoppt hätten, ist nur die Interpretation von Herrn Shoigu. Die Situation in Slawjansk ist heikel, denn ehrlich gesagt ist es noch keinem Land, selbst wenn es über ein überragendes Militärpotenzial verfügt, gelungen, in so einer Lage erfolgreiche Einsätze durchzuführen.
Eine Bestätigung dafür, dass Russland mit dem Truppenabzug ernst gemacht hat, gibt es nicht. Zumindest die NATO hat nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf. Nach ARD-Angaben wurden in vielen Orten in der Ostukraine heute wieder Gebäude besetzt. In Lugansk haben zum Beispiel hunderte Aktivisten ein Verwaltungsgebäude der Region gestürmt und die Flagge der unabhängigen Volksrepublik Donetsk gehisst.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch in den sozialen Netzwerken haben sich die Nutzer mit den Sanktionen gegen Russland und der Situation in der Ukraine beschäftigt. Erik B. findet bei Twitter, die EU-Kommission hat wieder große Mühe, ihre 2,5. Sanktionchenliste zu erklären. Auch für Nutzer Hey Leute sind die Sanktionen zu wenig. Er nennt Sanktionen bei tagesschau.de das Unwort des Jahres und Lachnummer. Der Nutzer Einfacher Soldat schreibt: Es ist doch gar nicht so schlecht, wenn die Sanktionen auch mal Putins engste Zuträger treffen. Sie alle haben sicher hohe Beträge im Ausland versteckt. Die Sanktionen gegen Russland bekommen im Netz auch eine gehörige Portion Zynismus ab. Rob Wegers bezieht das Ganze in seinem Tweet auf die Fernsehreportage über Ekelessen im Fastfood-Restaurant und will, dass das Essen nach Russland geschickt wird. Er schreibt, Merkel und Obama haben Putin heute 30 Gutscheine für Burger King gesendet. Twitter-Nutzerin Katja Kontermeier fragt, und der Westen liefert jetzt wirklich keine Zahnpasta mehr in die Sowjetunion? MayaGues75 glaubt bei tagesschau.de nicht, dass Russland seine Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Er schreibt, das übliche Spiel, welches KGB Putin mit dem Westen treibt. Täuschen, tarnen, desinformieren. Gelernt ist eben gelernt. Auch der Nutzer Gentleman sieht es ähnlich. Die Russen halten sich an keine Lippenbekenntnisse oder Verträge. Es wird keinen Abzug russischer Truppen geben.
Was sonst noch wichtig war?
Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat Bundespräsident Joachim Gauck scharf angegriffen und ihm Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei vorgeworfen. Gauck hatte gestern deutliche Kritik am Kurs der türkischen Regierung geübt und zum Beispiel die Sperrung von Twitter und YouTube kritisiert. Das hat er jetzt noch einmal verteidigt.
Ich habe getan, was meine Pflicht ist. Mich konkret mit der Wirklichkeit und den hiesigen Konflikten auseinanderzusetzen. So, wie wir sie aus den Medien und zahlreichen Wortmeldungen der Zivilgesellschaft erkennen konnten. Ich habe nichts erfunden und ich bin eher zurückhaltend gewesen bei meinen kritischen Fragen, die es ja zum Teil war, und auch bei meinen Anmerkungen.
Heute war der letzte Tag von Gauks Türkei-Reise. In Istanbul hat er zusammen mit dem türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül eine türkisch-deutsche Uni eröffnet. In der syrischen Stadt Homs sind bei Bombenanschlägen und Raketenbeschuss mindestens 45 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden gab es 85 Verletzte. Homs galt lange als Hochburg der syrischen Rebellen. Regierungstruppen haben die Stadt in den letzten Monaten aber weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Auch in Damaskus gab es heute Tote bei einem Mörserangriff. Im syrischen Bürgerkrieg sollen schon mehr als 150.000 Menschen gestorben sein. Tausende politische Aktivisten sitzen im Gefängnis.
Mit der vertraulichen Geburt wird eine Möglichkeit geschaffen, den Spagat zu meistern zwischen der Notsituation der Frau, anonym bleiben zu wollen bei der Geburt und dem Wunsch des Kindes, auch dem Recht des Kindes, seine Herkunft zu erfahren.
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat das neue Gesetz zur vertraulichen Geburt vorgestellt. Es erlaubt Frauen in Not, ihr Kind im Krankenhaus oder bei einer Hebamme zu gebären, ohne dass sie ihre Identität preisgeben muss. Der Name der Mutter wird dann bei einer Behörde hinterlegt. Mit 16 darf das Kind ihn erfahren, wenn es will. Hilfe und Beratung bekommen Schwangere bei einer neuen kostenlosen Hotline. Das neue Gesetz soll verhindern, dass verzweifelte Schwangere ihre Kinder heimlich gebären und sie danach möglicherweise sogar aussetzen oder töten. Der FC Bayern München könnte heute Abend ins Finale der Fußball-Champions League einziehen. Weil die Bayern im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid verloren haben, müssen sie sich jetzt aber sehr ins Zeug legen und mit mehreren Toren Abstand gewinnen. Die Fans freuen sich auf jeden Fall schon auf das Spiel.
Willkommen durch, 3-1.
Da wir La Bestia Negra sind, werden wir heute in Madrid schon zeigen, wo der Frosch die Locken hat.
War letzte Woche schon mit in Madrid und die sind ja verdammt schnell, musste ja echt sagen. Zwar eine Mickey-Maus-Truppe, aber mit verdammt geilen Mickey-Mäusen.
Superbeil, Superbeil, hey, hey, hey!
Anstoß ist um 8:45 in München.
Was noch wichtig wird.
Im Irak beginnen morgen für 22 Millionen Menschen die Parlamentswahlen. Die besten Chancen werden dem Bündnis des schiitischen Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki eingeräumt. Bei Sunniten und Kurden im Land ist er allerdings unbeliebt. Einige Bevölkerungsgruppen durften schon gestern und heute ihre Stimme abgeben, zum Beispiel Soldaten und Polizisten, damit sie die eigentliche Wahl morgen schützen können. Im Irak gibt es immer wieder Anschläge, darum sind die Sicherheitsvorkehrungen zur Wahl umfangreich. Vor den Wahllokalen gibt es mehrfache Ausweiskontrollen und Hunde suchen nach Sprengstoff. Trotzdem hat es in den letzten Tagen Anschläge auf Wahllokale und Kundgebungen gegeben, mit mindestens 50 Toten. In Ägypten hat die islamistische Muslimbruderschaft für morgen zu Protesten aufgerufen. Es geht um die Todesurteile, die ein Gericht gestern gegen mehrere hundert Anhänger der Muslimbrüder verhängt hatte. Die Organisation ist der Meinung, dass die etwa 700 Männer zu Unrecht verurteilt wurden. Kritik hatte es aber auch aus dem Ausland gegeben. Die UNO, die USA und Deutschland forderten die Aufhebung der Urteile und faire Prozesse in Ägypten.
Und sonst in der Welt?
Die verschleppten Schülerinnen in Nigeria sind einem Bericht zufolge mit Islamisten zwangsverheiratet worden. Ein Dorfältester sagte der Zeitung Daily Trust, nach seinen Informationen seien die Mädchen nach der Hochzeitszeremonie in die Nachbarländer Kamerun und Tschad verschleppt worden. Als Brautpreis hätten die Männer umgerechnet 9 Euro pro Mädchen bezahlt. Vor 2 Wochen hatten mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamischen Sekte Boko Haram in Nigeria eine Schule überfallen und über 230 Mädchen entführt. Etwa 40 von ihnen konnten fliehen. Die Entführer hatten ihre Opfer in den dichten Sambisa-Wald gebracht, wo die Sekte Camps unterhält. Der Wald grenzt an Kamerun und den Tschad. Boko Haram will im Norden Nigerias einen Gottesstaat einrichten und verübt immer wieder schwere Anschläge. Im ostafrikanischen Kenia dürfen Männer ab sofort mehrere Frauen heiraten. Präsident Uhuru Kenyatta unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz. Es erlaubt Männern Ehen mit beliebig vielen Frauen, ohne etwaige andere Partnerinnen vorher zu fragen. Frauen ist es weiter nicht erlaubt, mehrere Männer zu heiraten. Das kenianische Parlament hatte das Gesetz mit einer Mehrheit männlicher Abgeordneter beschlossen. Die weiblichen Parlamentarierinnen hatten aus Protest das Plenum verlassen. Ursprünglich sollten die Frauen den Vielehen widersprechen können. Die männlichen Abgeordneten verbündeten sich aber über Parteigrenzen hinweg und strichen den Passus. Viele weibliche Abgeordnete sind gegen Polygamie. Ihr Argument? Vielehen wirkten sich negativ auf das Wohlergehen der Familie aus und förderten Armut, weil das Geld zwischen mehreren Frauen und zahlreichen Kindern aufgeteilt werden müsse. Ihre männlichen Kollegen beharrten aber auf der Meinung, dass polygame Ehen nicht nur in der Bibel unterstützt würden, sondern auch eine typisch afrikanische Tradition seien. Polygame Beziehungen sind in Teilen Kenias weit verbreitet. Bis jetzt waren sie aber gesetzlich nicht anerkannt. Der Verband kenianischer Rechtsanwältinnen kündigte bereits rechtliche Schritte gegen das Gesetz an. Die Türkei möchte das Berliner Olympiastadion als Wahllokal nutzen. Die türkische Botschaft in Berlin hat offiziell angefragt, ob das Stadion bei der Wahl des nächsten türkischen Präsidenten im August dafür dienen könnte. In Berlin leben rund 140.000 Türken. Das Olympiastadion bietet Platz für 75.000 Zuschauer. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, das Konzept werde geprüft. Verschiedene deutsche Zeitungen hatten über die mögliche Nutzung berichtet. Sie schreiben auch, dass an 7 weiteren Orten aus Sport- oder Messehallen Wahllokale werden sollen. Neben Berlin stünden Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Karlsruhe und München auf der Liste.
Wissensnachrichten.
Willkommen zu den Wissensnachrichten des Tages mit Peter Neuhaus. Da ging es unter anderem um die Todesstrafe und Justizirrtümer.
Genau, Forscher in den USA haben versucht, Zahlen zu liefern. Juristen von der University of Michigan kommen zu dem Ergebnis, 4,1% aller zum Tode Verurteilten sitzen zu Unrecht im Gefängnis. Anders ausgedrückt, etwa jeder 25. hat das Urteil Todesstrafe zu Unrecht bekommen.
Wie kommen die Forscher denn zu solchen Zahlen? Also, dass so viele zu Unrecht eine Todesstrafe bekommen haben, lässt sich ja wahrscheinlich nicht beweisen.
Das stimmt, klare Beweise fehlen. Es ist eine Schätzung und die basiert auf einer statistischen Methode. Was auf jeden Fall einfließt, sind die Justizirrtümer, die bekannt geworden sind. Zwischen 1973 und 2004 wurden fast 140 Häftlinge, die zum Tode verurteilt worden waren, nachträglich freigesprochen und freigelassen. Immerhin ein Anteil von 1,6% der Todeskandidaten. Diese Zahl und weitere Daten haben die Juristen sozusagen zusammengerührt und dann in ein statistisches Modell gegeben, das eigentlich in der Medizin verwendet wird. Und zwar, um die Überlebensrate von Patienten zu berechnen. Offenbar keine schlechte Idee. Ein Biostatistikexperte der Yale-Universität sagt zumindest, dass der Ansatz der Juristen aus Michigan sinnvoll ist. Und die gut 4% sind wohl auch noch vorsichtig geschätzt. Ein Statistikprofessor aus North Carolina sagt zum Beispiel, dass möglicherweise noch mehr Unschuldige eine Todesstrafe bekommen. Er hält eine Rate von gut 5% für möglich.
Ein weiteres Thema in den Wissensnachrichten: Datensicherheit in Krankenhäusern.
Stimmt, wobei man wohl eher Datenunsicherheit sagen müsste. Die EU-Kommission hatte eine europaweite Studie in Auftrag gegeben. Dabei kam für Deutschland heraus, gespeicherte Daten von Patienten werden nur in 40% der Kliniken verschlüsselt. Eine zusätzliche zweite Sicherheitshürde zum Passwort hat nur jedes vierte Krankenhaus. Gut 200 Kliniken in Deutschland haben sich an der Studie beteiligt und die liegen insgesamt leicht über dem europäischen Durchschnitt, was die Datensicherheit angeht. Deutlich besser läuft es zum Beispiel in Großbritannien, Finnland oder Rumänien.
Von Europa nach Ägypten und dann noch einige Jahrhunderte zurück. Schweizer Archäologen haben 30 Personen namentlich identifiziert, die in einer bisher unbekannten Grabanlage im ägyptischen Tal der Könige bestattet wurden. Wie haben sie das gemacht?
Ja, Hinweise bekamen die Forscher vor allem durch Stoffreste und die Inschriften von Keramikgefäßen. Viele der 30 Mumien waren laut den Archäologen Familienmitglieder von zwei Pharaonen, die im 14. Jahrhundert vor Christi regierten. Neben Prinzen und Prinzessinnen waren auch ein paar Nicht-Ägypter unter den Bestatteten. Die Identifizierung von Mumien ist besonders schwierig, weil die Grabstätten seit der Antike immer wieder geplündert werden.
Peter Neuhaus mit den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Abend ist es im Norden und Osten nur leicht bewölkt und trocken bei 18 bis 23 Grad. Im Süden und Westen ist es dagegen stark bewölkt und es kann auch regnen bei höchstens 12 bis 18 Grad. Auf einem Streifen von Bayern über Hessen bis in den Nordwesten von Deutschland kann es sogar kräftig gewittern. Das lässt in der Nacht aber nach. Morgen bleibt das Wetter zweigeteilt. Im Norden und Osten scheint die Sonne und es bleibt trocken. Im Westen und Süden dagegen viele Wolken und von Bayern über Hessen nach Nordrhein-Westfalen sogar starke Gewitter. Die Höchstwerte liegen im Norden und Osten zwischen 19 und 23 Grad, sonst 13 bis 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.